schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum ersten Saisonkonzert des Mozarteum-Orchesters, dem ersten Donnerstagskonzert im großen Saal des Mozarteums und einem Programm geleitet von einem unserer ständigen Dirigenten, nämlich von Maestro Andrew Manzi und mit einem prominenten Solisten Martin Helmchen. Er ist einer der erfolgreichsten Pianisten seiner Generation, der jungen Generation, nicht nur in seiner deutschen Heimat. Wir hören heute ein Programm mit Werken der sogenannten Ersten Wiener Schule und der Zweiten Wiener Schule. Die Zweite Wiener Schule ist fast noch bekannter als die Erste, nämlich nicht was die Musik betrifft, aber was den Begriff betrifft. Denn diese Zweite Wiener Schule hängt zusammen mit dem Aufbruch zur neuen Musik, mit der Erfindung unter Anführungszeichen der Zwölftonmusik durch Arnold Schönberg. Und diese Zweite Wiener Schule war natürlich in gewisser Weise wirklich eine solche, denn Schönberg war tatsächlich der Lehrer von Alban Berg und von Anton Webern, von dem wir heute ein Stück am Beginn des Programms hören. Die Erste Wiener Schule, dieser Begriff ist erst so wirklich erfunden worden, wie es die Zweite Wiener Schule einzuteilen gab. Die Erste Wiener Schule, das ist natürlich die Wiener Klassik. Das sind Joseph Haydn, Mozart und Beethoven. Nun gut, Haydn war ein Mentor Mozarts und ein sehr guter väterlicher Freund. Nicht unbedingt sein Lehrer, obwohl Mozart viel von ihm gelernt hat. Haydn war auch eine kurze Zeit ein Lehrer Beethovens, aber Beethoven hat es bei ihm nicht ausgehalten. Die beiden haben sich irgendwie menschlich nicht vertragen, ohne sich zu verfeinden allerdings. Und Beethoven ist dann zu Antonio Salieri übergelaufen, der ja einer der besten Kompositionslehrer seiner Zeit gewesen ist. Soweit zu diesen beiden Wiener Schulen, die beide die Musikgeschichte wesentlich beeinflusst haben. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch dazu sagen, dass es mittlerweile auch eine dritte Wiener Schule gibt, die sozusagen eingebettet ist in die Musik unserer Zeit und die mit Komponistennamen wie Friedrich Zerha, Kurt Schwärzig und H.K. Gruber zusammenhängt. Am Beginn des Konzerts also die Symphonie Opus 21 von Anton von Webern. Das von hatte er damals bereits aus seinem Namen gestrichen. Er war aus altem österreichischen Adel, aber der wurde ja 1918 abgeschafft und Webern nannte sich dann wohl auch wegen einer gewissen Affinität zur sozialdemokratischen Bewegung, nur mehr Anton Webern. Als solcher leitete er zum Beispiel auch die legendären Arbeiter-Symphoniekonzerte. Webern schreibt diese Symphonie im Jahr 1928. Am 18. Dezember 1929 wird sie in Abwesenheit des Komponisten in New York bei der dortigen Komponistenliga uraufgeführt. Er war also recht gut vernetzt, unser Webern. Ein gewisser Alexander Smallins hat damals dirigiert. Im Jahr später hat Webern dann selbst seine Symphonie in Wien vorgestellt. Wer sich jetzt ein großes symphonisches Werk von mindestens halbstündiger Dauer erwartet, der liegt vollkommen falsch. Webern, der ja ursprünglich noch spätromantisch komponiert hat, aber schon damals kurze Stücke bevorzugt hat, hat ja dann eine Wende zur Atonalität gemacht, die berühmten Stücke für Streichquartett, die fünf Stücke für großes Orchester und so weiter. Das sind alles konzise Meisterwerke, das sind kleine, kurze Stücke, oft eine Minute, eineinhalb Minuten, sogar unter einer Minute lang, die aber trotzdem eine ganze Welt von Experiment, aber auch von Emotion in sich bergen. Diese Emotion kommt auch zum Vorschein, wenn man sie dementsprechend interpretiert. Es ist natürlich keine Musik, die ins Ohr geht. Es ist eine Musik mit Ecken, mit Kanten, mit Schroffheiten. Es ist eine Musik, die nicht mehr dem tonalen Prinzip entspricht, aber trotzdem noch eine gewisse Romantik in sich hat, denn Webern war ja auch ein leidenschaftlicher Naturfreund, ein Bergwanderer. Es gibt viele Bilder von ihm, wie er so in richtig zünftiger Kleidung irgendwelche Berge in den Alpen besteigt. Eine Symphonie zu schreiben war vielleicht ein Traum von ihm. Er war ja auch ein großer Anhänger Gustav Mahlers, obwohl seine Musik so ganz anders geworden ist. Und diese Symphonie schrieb er dann, allerdings konnte er sie nicht wirklich vollenden. Sie ist in sich vollendet. Es gibt einen dritten Satz zu den zwei existierenden, aber dieser dritte Satz besteht nur aus dürftigen Skizzen. Also hat sie sich durchgesetzt als zweisätziges Werk. Sie dauert rund 10 Minuten. Wenn Sie jetzt erwarten, einen schönen, zünftigen, melodischen Beginn und vielleicht einen langsamen zweiten Satz, dann werden Sie sich wieder täuschen. Denn Webern hat hier erstmals übrigens in seinem Schaffen die Zwölftonmusik intensiv benutzt. Das heißt, es ist eigentlich sein erstes Werk, welches komplett in dieser Zwölftontechnik komponiert worden ist. Mit 12 Tönen, die voneinander unabhängig sind, zu komponieren, das war eine Tendenz in dieser Zeit und Arnold Schönberg war der wichtigste Verfechter dieser neuen Idee. 12-tönige Kompositionen lassen sich allerdings schon fast bis ins Barock zurückverfolgen, nur hat man sie damals nicht so genannt und die 12 Töne waren damals natürlich noch eingebunden in die Kunst der Kontrapunktik und der Harmonie. Das sind sie hier bei Webern natürlich nicht mehr. Er schreibt für eine etwas außerordentliche Besetzung, vor allem was die Bläser betrifft. Die Bläser bestehen nur aus einer Klarinette und einer Bassklarinette sowie 2 Hörnern. Dazu kommt eine Harfe, eher ungewöhnlich in einer klassischen Symphonie, und eine kleine Streicherbesetzung. Es ist eigentlich ein Werk für ein Kammerorchester, fast ein Kammerensemble. Und es geht darin um die Kunst der Zusammenhänge, wie er selber auch in einem Brief geschrieben hat. Es geht im ersten Satz, der schemenhaft der alten klassischen Sonatenform folgt, um eine Symmetrie der Töne, ruhig schreitend, so die Satzbezeichnung. Das könnte fast auch von Mahler sein oder von Robert Schumann. Ruhig schreitend, das bedeutet in diesem Fall, dass wir eine Art Glasperlenspiel erleben, ein Spiel mit Tönen, die, wenn wir sie so unbedarft hören, uns vielleicht nicht so viel sagen. Wenn man dann tiefer in diese Partitur eindringt, dann stellt man fest, dass das ein ganz großes Kunstwerk ist, aber sich halt nicht so direkt den hörenden Menschen mitteilt als eine tonale Musik. Der zweite Satz besteht aus 7 Variationen, ist auch betitelt mit Variationen. Und gegen diese Variationen eines im Prinzip sehr einfachen Themas, dagegen läuft ein 4-stimmiger Kanon. Auch dafür lassen sich Beispiele in früherer Musik finden, aber nicht so extrem, nicht so seriell. Ja, es ist wie eine Serie von Tönen, die hier abläuft und die von anderen Tönen sozusagen beeinsprucht wird, ohne jetzt in einen Kampf auszubrechen. Es ist ein Bild, in dem die Farben nicht verschwimmen, in dem die Farben abstrahierend wie Punkte schweben, würde ich mal sagen. Lassen Sie sich darauf ein. Jedenfalls ist dieses Werk, das immerhin schon bald ein Jahrhundert alt ist, also nicht unbedingt mehr als neue Musik bezeichnet werden kann, ist eines, das für die Musikgeschichte sehr wichtig war. Es gilt sozusagen als der Urknall der ganzen seriellen Schule, die dann die Avantgarde beeinflussen wird. Und diese serielle Schule, die dann Namen wie Pierre Boulez oder Karlheinz Stockhausen oder Luigi Nono, sehr unterschiedliche Komponisten, aber eigentlich auch hervorbringen wird, die also für die Musik des 20. Jahrhunderts eine große Bedeutung gehabt hat. Heute natürlich auch schon wieder klassisch geworden ist. Nun zurück in die Wiener Klassik. Da finden wir Mozart und sein S-Dur Klavierkonzert Köchelverzeichnis 482. Das war das 22. von 27 Klavierkonzerten, die Mozart komponiert hat und eines der ersten von jenen 12 Konzerten, die er zwischen 1784 und 1786 in Wien geschrieben hat, zu einem Teil selber aufgeführt hat, uraufgeführt hat, zu einem Teil waren es Schülerinnen von ihm. Fertiggestellt hat er dieses Konzert am 16. Dezember 1785 in Wien. Er arbeitete damals schon an seiner Oper Le Nozze di Figaro, die im nächsten Jahr dann groß herauskommen sollte. Und die Uraufführung ist nicht ganz gesichert. Man nimmt allerdings an, dass es am 22. Dezember, also wenige Tage nach der Fertigstellung, ein Konzert war, eine sogenannte Akademie, in der Mozart selbst dirigiert und gespielt hat. Und Mozart war ja der große Star-Pianist seiner Zeit, vor allem in Wien, und wurde immer wieder gefeiert. Nun, ein paar Tage nach der Fertigstellung, die Stimmen, die wurden halt ziemlich schnell rausgeschrieben von sogenannten Kopisten. Und die Klavierstimme, interessanterweise, die ist in den Ecksätzen teilweise nur skizzenhaft vorhanden. Mozart hat ja alle seine Konzerte sozusagen improvisierend aufgeführt. Es gab zwar einen vorgegebenen Notentext, den hat er dann, wenn das Stück zur Drucklegung ging oder wenn er es anderen Interpreten überantwortete, hat er die dann fixiert. Aber er selber liebte es, vor Skizzen zu sitzen und teilweise auch gemeinsam mit den Orchestermusikern, das waren damals nur Männer, zu improvisieren. So etwas gibt es heute noch im Jazz und in etwas anderer Form auch in manchen Bereichen der neuen Musik, sogenannte Aleatorik. Aber so wie Mozart das gemacht hat, das war wahrscheinlich wirklich der Jazz von damals. Und die Leute waren hellauf begeistert davon. Er hat virtuose Passagen aus dem Nichts erfunden. Er hat Orchestermusiker inspiriert, da mitzumachen. Das war die reinste Session. Heute können wir das nicht mehr nachmachen. Man hat es versucht, aber es wird dann eben auch niedergeschrieben. Klassische Musiker und Musikerinnen von heute sind nicht unbedingt trainiert auf die Kunst der Improvisation. Ja, es ist bis jetzt nicht gelungen, die Stimmung wirklich hervorzurufen. Vielleicht in einem Konzert, das ich zufällig in meiner Jugend in Wien gehört habe, mit dem Jazzpianisten Chick Corea als Solisten. Der hat das noch am glaubwürdigsten rübergebracht. Das Konzert wirkt natürlich auch wunderbar, wenn man es in der gedruckten Version, die dann später herausgekommen ist, spielt und wo man halt Mozarts Skizzen nach bestem Wissen und Gewissen vervollständigt hat, betrifft wie gesagt nur die Ecksätze, eigenartigerweise nicht den Mittelsatz, der auch eine besondere Bedeutung in dem Konzert hat. Mozart verwendet hier Klarinetten statt Oboen in der Orchesterbesetzung, auch eine Besonderheit. Und schon im ersten Satz schreibt er viele, viele Dialoge zwischen den Bläsern und dem Soloklavier in wechselnden Stimmungen. Man kann sich vorstellen, wie diese Stimmungen immer wieder auch zu neuen Erfindungen geführt haben. Das Andante dagegen, der Mittelsatz, das ist sozusagen komplett komponiert und niedergeschrieben. Und Pater Leopold, der das damals in Wien noch hören konnte, hat es als etwas Seltsames bezeichnet. Das ist kein Wunder, denn hier herrscht eine strenge Textur eigentlich vor. Hier ist kaum Raum zum Improvisieren. Dunkles C-Moll im Gegensatz zum festlichen S-Dur. Es gibt sogar eine Duoszene sozusagen zwischen Flöte und Fagott. Das Klavier sinniert, es grübelt. Es spielt natürlich auch wunderschön melodisch und das Ganze endet dann in einem fast tragischen Pathos, aber einem positiven Pathos, welches uns schon ein wenig an Beethoven denken lässt. Ein fröhliches Allegro voller Jagdmusiksignalen und Ähnlichem folgt dann, allerdings in der Mitte wiederum ein Andantino Cantabile, das heißt ein sehr gesangliches, ein sehr belcantiges Zwischenspiel. Die Kadenzen im ersten und im dritten Satz, die nehme ich einmal an, werden vom Solisten Martin Helmchen stammen, denn Mozart hat keine hinterlassen, weil er dieses Konzert immer nur selber gespielt hat und da hat er eben jedes Mal andere Kadenzen improvisiert. Es gibt dann eine Reihe von Kadenzen von großen Pianisten, die mehr oder weniger versuchen, das Mozartische auch aus sich selber herauszuholen. Und ich glaube, Martin Helmchen wird das auch großartig schaffen. Nach der Pause hören wir dann eine Symphonie und die Zeit neigt sich jetzt ein wenig dem Ende zu, aber ich brauche Ihnen gar nicht so viel zu erzählen über diese Symphonie. Sinfonia eroica composta per festeggiare il souvenire di un grand uomo, also für einen großen Menschen eine heroische Symphonie, uraufgeführt am 7. April 1805 im Theater an der Wien, die dritte Symphonie, die Eroica von Ludwig van Beethoven. Eines der berühmtesten Werke in der Geschichte der Symphonie, eine der meistgespieltesten klassischen Symphonien überhaupt. Sie kennen sie alle, Sie können sie wahrscheinlich teilweise mitsummen. Das war damals allerdings nicht so. Diese Symphonie mit allen Wiederholungen, nahe 50 Minuten dauernd, die war damals unglaublich lang, ungewohnt für die Leute. Man weiß, dass ein Besucher von der vierten Galerie mittendrin im dritten Satz einmal hinuntergeschrien hat, ihr gabert nur ein Kreuzer, wenn's nur aufhört. Das war in Wien, nicht? Wie gesagt, also übersetzt, ich gäbe nur einen Cent, wenn's endlich aufhören würde. Auch die Kritik war nicht total begeistert. Sie sprach zum Beispiel von seltsamen Modulationen und gewaltsamen Übergängen. Das Publikum war gespalten, ein Teil war eher schockiert von dieser Symphonie, ein anderer Teil feierte den Komponisten, welcher mit gewissen Ingrimm dann angeblich nicht mehr zum Verbeugen erschienen ist. Aber das hat sich schnell gelegt, die Symphonie hat sich sehr schnell durchgesetzt und wurde dann als Meisterwerk auch bald anerkannt. Da gibt es noch eine Geschichte mit Napoleon Bonaparte, den Beethoven, der überzeugter Republikaner gewesen ist und ein Anhänger der Ideale der Französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, womit die Schwestern mit gemeint sind. Und Beethoven hat auch zunächst Napoleon verehrt, weil der Ordnung gemacht hat mit diesen Entartungen der Revolution, mit dem Terrorregime der Jakobiner und so weiter und eine sehr fortschrittliche Gesetzgebung in die Wege geleitet hat, also für damals sehr fortschrittliche. Und Beethoven wollte eigentlich Napoleon diese Symphonie widmen, aber dann hat er mitbekommen, dass Napoleon sich sozusagen selber zum Kaiser gekrönt hat und das hat ihn so erzürnt, dass er diese Widmung wieder zurückgezogen hat. Ja, Intitolata hat er ausradiert. Der Autograph ist leider nicht erhalten, aber es gibt eine Abschrift mit Korrekturen von Beethoven, die sein Schüler Ferdinand Ries aufbewahrt hat. Und da kann man das nachvollziehen. Da steht nämlich wirklich Intitolata Napoleon und man erkennt, dass das ausradiert worden ist, offensichtlich von Beethovens Hand, der wie gesagt viele Anmerkungen in diese Abschrift gemacht hat und auch Korrekturen. Und das beweist also, dass die Geschichte eigentlich stimmt. Vier Sätze. Der erste Satz, Allegro con Brio. Wenn Sie Wolfgang Amadeus frühe Opern lieben und besonders Bastien und Bastien, dann gibt es da gleich einmal ein Déjà-vu-Erlebnis. Das Hauptthema entspricht nämlich erstaunlicherweise dem der Ouvertüre von Bastien und Bastien. Ein Stück, das damals schon, fast 40 Jahre alt war und von dem ungewiss ist, ob es Beethoven überhaupt so gut kannte. Wie auch immer, hier tritt ein junger Held auf, der die Welt erobern will. Aber im zweiten Satz kommt es zu einem Marcia funebre, adagio assai. Der Held ist zweifellos ein Mensch. Der Held muss leiden, der Held schafft vielleicht auch Leiden durch sein Heldentum, wenn er zum Beispiel ein Kriegsheld ist, was auch immer. Jedenfalls ein Trauermarsch. Und dieser Trauermarsch, an dem scheiden sich viele Geister der Interpretation. Die einen machen ihn relativ schnell, die anderen relativ langsam. Adagio assai, das heißt auch so viel wie nicht zu langsam, aber eben auch nicht zu schnell. Jedenfalls sollte er doch einen Trauermarschcharakter haben. Und er ist eigentlich beeinflusst durch die vielen Märsche der Französischen Revolution, die damals namhafte Komponisten aus Frankreich als Autoren hatten, wie Mehul oder Gretry und so weiter, die Beethoven sehr gut gekannt hat. Und diese Märsche waren eigentlich relativ schnell. Also liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte zwischen einem, ich sage mal, sehr getragenen Furtwängler-Tempo und einem sehr dahinhetzenden Originalklang-Tempo. Apropos Originalklang, die Symphonie wurde im Theater an der Wien in einer Besetzung aufgeführt, die wahrscheinlich annähernd der jetzigen im großen Saal des Mozarteums entsprochen hat, vielleicht sogar ein bisschen größer war, denn das Theater an der Wien, das es ja heute noch in dieser Form gibt, ist ein bisschen größer als der große Saal des Mozarteums. Und man hat damals Orchesterkonzerte auf der Bühne gespielt. Aber es gab vorher, im Jänner davor, gab es schon eine Privataufführung im Palais Lobkowitz. Es hängt mit einer Widmung zusammen und auch damit, dass dieser Fürst Lobkowitz ein Freund und Gönner und Mentor und Sponsor von Beethoven gewesen ist. Und der dortige Eroica-Saal, den gibt es auch noch, in dem finden jetzt auch wieder Konzerte statt, der ist so klein, so schön, aber so klein, dass man dort wirklich nur mit einer Kammerbesetzung diese Symphonie spielen kann. Ob das aber die Besetzung war, die Beethoven beim Komponieren gehört hat und die er sich wirklich gewünscht hat, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Auf diesen dritten Satz, den berühmten Trauermarsch, folgt dann ein Scherzo. Das ist der relativ konventionellste Satz dieser Symphonie, die sehr stark in die Romantik hineingeht. Also da gibt es Chromatik, da gibt es Dissonanzen, da gibt es jähe Kontraste, da gibt es vor allem einen zündenden Rhythmus, der aber auch sehr frei sein kann. Und es ist ja so, dass die Romantik ja nicht jetzt am 1. Jänner 1800 begonnen hat, weil irgendwer gesagt hat, jetzt machen wir in Romantik. Die Klassik ist uns schon langweilig. Das ist natürlich ein fließender Prozess gewesen, der eigentlich schon mit dem Sturm und Drang begonnen hat und mit den späten Werken Mozarts und dann in Beethoven und Franz Schubert seine ersten bedeutenden Interpreten gefunden hat. Wobei Beethoven natürlich auch ein Klassiker ist, aber das sind alles letzten Endes Schubladen, die die Musikwissenschaft braucht. Dieses Stück ist jedenfalls immer noch ein modernes Stück. Im Scherzo gibt es ein Trio, wie üblich, und da ist der Held einfach lebenslustig, Jagdhörner treten sozusagen auf. Ich stelle mir da eine Jagdgesellschaft auf einer Wiese im Wald vor, welche die Lebenslust auch heftig begießt. Das Finale dann Allegro molto, poco andante, presto, also wieder zunächst schnell, dann ein wenig andante, also im Gehen sozusagen. Andante heißt nichts anderes als im Gehen. Auch das wieder eine Aufgabe für die Interpreten und Interpretinnen, denn gehen kann man langsam, gehen kann man schnell, also gehen lässt vieles zu. Und dann allerdings ein sehr schnelles Presto. Beethoven verbindet hier in Nachfolge von Mozarts Jupiter-Symphonie genial Fugen- und Variationstechnik und am Ende gibt es Siegesfanfaren, dahin hetzende, jagende Siegesfanfaren. Es überschlägt sich sozusagen der Heldenjubel. Wird der Held hier verklärt? Na, das klingt nicht ganz so. Der Held wird gefeiert und ein wenig will es scheinen, dass der Held, kann Napoleon sein, hier die Verbindung verliert, dass er hier sozusagen zum Denkmal seiner selbst wird. Ich wünsche Ihnen ein spannendes, auch unterhaltsames und anregendes Konzert.